Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Na schön, haben ein bisschen ungewöhnliche Manieren, die Burschen.
Aber was sollen wir machen?
Du Arsch, was sollen wir machen?
Bezahlen.
Zicksärge für die Goldjungs. Der härteste deutsche Film seit Jahren.
Ich habe mir gedacht, es lenkt dich ein bisschen ab von dem Ärger mit Luca heute Morgen. Jetzt nehmen wir den Harten und dann mache ich's Frühstück. Hm?
Da, steck sie in den Strumpf.
Weißt du, Otto, manchmal komme ich mir vor wie eine Nutte.
Wem das nicht gefällt, der kann sich einen Sarg bestellen. Aber aus Zink, der genügt für euch Ratten.
Zinksärge für die Goldjungs. Das ist höchste Spannung, erregendste Dramatik und Action von Weltformat.
Hallo und herzlich willkommen zum Bahnhofskino mit meiner Wenigkeit und natürlich Herrn Daniel Gramsch. Hallo Herr Gramsch.
Hallo liebe Kegelfreunde.
Ja, ne? Perfekt getarnt. Wie man das eben so macht im organisierten Verbrechen.
Ne? Ich fand das so großartig. Der Film fängt an mit diesem sehr pathetischen Voice-Over von demselben Menschen, der gefühlt alle 15 Teile der Schulmädchen-Reports und alle anderen Reports irgendwie eingesprochen hat und endet halt irgendwie, was wir hier sehen, wird vielleicht bald schon erschreckende Realität. Und dann sieht man halt diese alten, schmierbäuchigen Männer und begrüßt sie mit liebe Kegelbrüder. Ich habe so gelacht. Für eine Sekunde. Und dann habe ich verstanden, okay, in die Richtung geht das. Aber trotzdem, erschreckende Realität und liebe Kegelbrüder, das war einfach ein großartiger Einstieg.
Ja, geht mir genauso. Ich liebe auch den Einstieg tatsächlich. Und interessant auch immer so zurückzublicken, gut 50 Jahre, und zu sehen, was damals Menschen eben Angst gemacht hat, offensichtlich. Also, dass da irgendwie so ein Italo-Amerikaner auf ein Bötchen rüberkommt und rübermacht und sagt, hier, Blankenese und die Reeperbahn gehören mir. Also, das ist so.
Ja.
Okay, ja. Ja, der Voice-Over kommt auch nicht wieder und ich versuche mich gerade daran genau zurückzuerinnern, wann wir das schon mal hatten. Und tatsächlich, also so ein Voice-Over sendet mir immer die Botschaft, ich komme wieder. Ich werde dich den Film hindurch begleiten. Mhm. Und ich finde das immer ganz komisch, wenn ich in Minute 30, 40, 50 feststelle, die Stimme, die ist weg, die kommt ja gar nicht mehr.
Ja.
Und ja, also auch hier, bis zum Schluss. Ja.
Korrekt.
Tolle Title Card, muss man auch sagen. Bei Zinksäge für die Goldjungen. Ja.
Hervorragend. Oh, ich habe das geliebt. Oh, meine Güte. Zinksäge für die Goldjungen 1973 von Jürgen Roland. Großartiges Stück Kino. Also vor allem Bahnhofskino, habe ich so das Gefühl. Es hat wirklich, ich habe mich wirklich die gesamten 87 Minuten eigentlich dauerhaft gefreut über alles, über wirklich jede Entscheidung, über Musik, Klamotten, Besetzung, Schnitte und Perspektiven und einfach diese ganze Herangehensweise und eben nach diesem irrsinnigen Einstieg dann halt irgendwie unsere drei Hauptdarsteller da irgendwie mit Waffen im Anschlag vor dem Hamburger Hafen da stehen zu haben, mit diesem großartigen Schriftzug. Ich dachte halt wirklich, ich bin hier entweder in irgendeinem Jerry Cotton Groschenheft oder in irgendeinem italienischen Comic. Wie hießen die Dinger? Fumetto, glaube ich.
Fumetti, ja. Richtig, ja.
Wundervoll. Wirklich. Alles, was ich mag, war hier gleich in den ersten paar Minuten. Ganz, ganz toll.
Wir haben es in der letzten Bonusfolge ja schon angeteasert, dass hier ist quasi so ein In Memoriam für Horst Janson, das so ein halbtrauriger Anlass ist, weil auch das erwähnte ich bereits. Ich glaube, er hat sein Leben gelebt und es war jetzt auch kein schlecht gelebtes Leben. Ist er der Bastian oder der Fabian gewesen?
Ich werde ihn vermutlich ewig nur als Horst kennen aus der Sesamstraße.
Ja, klar.
Aber ja, der Bastian war natürlich ein ein Gassenhauer.
Extrem jugendlicher Typ, der Horst Janson, muss ich ja sagen. Hat, glaube ich, immer so ein bisschen Rollen gespielt. Unterhalb seines Alters war er eben auch hier schon bei Zingstage für die Goldjungen 1973, Ende 30. Aha. Und ich glaube, es spielt jemanden, der deutlich jünger aussehen soll.
Ja,
und,
ich denke mal so was ich irgendwas so zwischen 19 und 25 oder so.
Soll ja, da, absolut. Ich geben, ne? Aber auch in der Sesamstraße. Ich glaube, da war der schon auch irgendwie, da war der kurz vor knapp vor 50, als er bei der Sesamstraße einstieg. Also,
krass.
Ja. Aber hat sich gut gehalten. Das ist natürlich nicht allen von uns vergönnt. Wir sollten kurz droppen, was wir als zweites heute Abend besprechen, einen weniger illuster besetzten Film und auch im Crime-Genre angesiedelt, ein echter Milieufilm, aber diesmal eben nicht aus Hamburg, sondern aus New York oder in New York im Vorhof der Hölle. Auch mal gerne alternativ betitelt mit Im Vorhof zur Hölle oder auch einfach im Original State of Grace aus dem Jahr 1990.
Ja, von, auch so ein Banger. Also unglaublich. Also großartiges Programm heute.
Finde ich auch, ja. Ich freue mich, dass es dir gefällt.
Ja.
Crime. Zingstage für die Goldjungen. Haben wir erwähnt. Teile der Besetzung, nicht alle, aber Henry Silva sei zu erwähnen, als italienischer, italoamerikanischer Gangsterboss. Herbert Fleischmann.
Immer wieder gern gesehen hier.
Ja, als Otto Westermann, der Chef der Kegelbrüder, der Oberkegler. Horst Janson als einer seiner Söhne. Mhm. Patricia Gori oder Patricia, ich weiß gar nicht. Ist sie Deutsche? Ist sie Italienerin? Ich sag mal Patricia. Klingt ganz gut. Und Veronique Vondel, ich glaube, die sieht man auch in der Title Card im tollen Fummel. So. Als Kate, die Gespielin von Henry Silva, die auch von dieser Voice-Over-Stimme ganz merkwürdig angeteasert wird, so von wegen, und dies ist Kate so und so, wie man so schon sagt.
Seine Hut,
seine ständige Begleiterin. Und ich dachte, okay, ist das jetzt, was soll das implizieren? Also.
Ja.
Dass sie miteinander schlafen, huhu, also zwei erwachsene Leute, die, also ich meine, es ist das Jahr 1973, wenn das jetzt irgendwie 1953 gewesen wäre, aber sehr merkwürdig. Produziert von Wolf C. Hartwig und inszeniert von Jürgen Roland, damals schon alteingesessener und gestandener Stahlnetz, Dauerregisseur und TV-Koryphäe und hatte, glaube ich, auch schon zwei Edgar Wallace Adaptionen gedreht und eine sichere Hand, möchte man so sagen. Die UFDB-Neuzugabe hat geschrieben, Splatter Fanatic, hübsch. Und Splatter Fanatic schreibt, um sich nicht in nicht allzu ferner Zukunft in Sizilien endgültig zur Ruhe setzen zu können, möchte sich der italo-amerikanische Gangster Luca Messina, das ist Henry Silva, gerne noch ein stattliches Vermögen anhäufen und plant dies dadurch zu bewerkstelligen, die Unterwelt Hamburgs zu übernehmen. Bei seinem ambitionierten Vorhaben, Hamburgs Gangsterboss Nummer 1 zu werden, kommt er allerdings dem aktuellen Branchenführer, Otto Westermann, das Herbert Fleischmann, in die Quere, der seine illegalen Tätigkeiten hinter einem scheinbar harmlosen Kegelclub verbirgt. Schon bald entbrennt zwischen Messina und Westermann ein echter Krieg um die Vorherrschaft in der Hansestadt. Und während es auf beiden Seiten die ersten Opfer zu beklagen gibt, lernen sich Messinas Tochter Silvia, das ist Patricia Gori, und Westermanns Sohn Erik Horst Janson, die beide nichts von der wahren Einnahmequelle ihrer Väter ahnen. Ja, ich bin mir nicht so sicher.
Eigentlich nicht, ne?
Eher zufällig kennen und verlieben sich ineinander. Okay.
Ja.
Also es hat dir gefallen, dass du schon mal so sanft anklingen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich meine, nochmal, ich kannte ihn nicht, den Film. Ich hatte nur von dir gehört, dass er toll sein soll und in unsere Kerbe schlägt. Und dann fängt das Ding eben an, wie gesagt, mit dieser Schulmädchen-Report-Stimme. Und auch diesen komischen Zooms auf irgendwelche Masten im Hamburger Hafen, eben diese seltsame Erklärung von Henry Silva und allen anderen und Zeug und naja, und dann eben halt diese lieben Kegelbrüder. Und ich dachte so bei mir, das ist doch alles nicht ernst gemeint, oder das ist eigentlich ein bisschen too much. Und eigentlich irgendwie, weiß ich nicht.
Das könnte so tatsächlich auch ein Schulmädchen-Report sein, wenn man so diese Kegelbrüder sieht, ne? Plus, das müsste in eine andere Richtung gehen. So von wegen, jetzt erzählen wir uns mal alle unsere schönsten Sexgeschichten.
Ja, genau. Und von Leuten, die man dabei gar nicht sehen will. Und so. Und dachte, okay, so ein Film ist das. Aber dann eben, wie wir ja schon gerade gesagt haben, diese tolle Titlecard mit dem tollen Schriftzug, der tollen Musik und eben dieser Pose, die sie da alle einnehmen. Wundervoll. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Und dann habe ich aber auch verstanden, dass diese lieben Kegelbrüder im Prinzip ein Hinweis sind auf die Ringvereine. Ne? Also diese organisiertes Verbrechen in der Weimarer Republik und so. Also wie man zum Beispiel auch sieht bei, was ich hier, M, eine Stadt sucht einen Mörder, wo Gustav Gründgens da irgendwie dem vorsteht und sowas. Also praktisch, genau, dass sich das darauf bezieht, dass das eben schwere Jungs sind, die sich eben hinter einem Kegelverein quasi verstecken, um halt dann da ihre unlauteren Geschäfte zu machen. Hm. Okay, cool. Das ist ein interessanter Ansatz, und dann habe ich mich eben auch drauf eingelassen, und wie gesagt, den Rest übernehmen dann eben wirklich die tollen Gesichter, die man halt hier sieht, und also schönen kleinen Szenen mit den markigen Sprüchen, und sowieso, wenn Henry Silvers Leute dann eben in Westermanns Revier eindringen und immer liebe Grüße von Luca Messina und so ausrichten. Und es ist toll. Es ist einfach richtig, richtig toll. Und sagen wir mal, die geradezu Romeo und Julia-artige Liebesgeschichte,
ja,
eigentlich, also die zwar ein Auslöser ist oder für vor allem den Showdown, aber jetzt gerade gar nicht so dringend notwendig gewesen wäre, um einfach nur das Milieu und die sich gegenseitig ausspielenden Verbrecher irgendwie zu beleuchten. Auch auf das habe ich mir ganz gut eingelassen, weil die beiden sind eben auch echt putzig zusammen, und
ja,
es funktioniert alles sehr schön. Dazu atmet es halt diesen liebevollen Mief der 70er oder Mitte 70er, ja, den hier Silvia sogar kommentieren darf, mit wie altmodisch halt die Bude von Horst Jansson wirkt, und jetzt holt er auch gleich den Sekt raus und während er das auch
als Briefmarkensammlung zeigen, glaube ich, sagt sie.
Genau, ja, und eine Sekunde später steht sie dann in ihrer Unterwäsche. Hm? Also es ist toll. Ich habe das alles geliebt.
Ich freue mich, dass du das so hervorhebst, weil tatsächlich jetzt auch so beim Wiedersehen ist mir das auch mit am positivsten aufgefallen, weil ich meine, so bezaubernd und unterhaltsam diese Kriminalhandlung ist, sie ist doch eben auch in groben Zügen erwartbar. Also es klingt ziemlich genau das, was ich mir da erhofft hatte. Und es ist auch eben auch gut so. Ich erwarte gar nichts anderes von einem grundsoliden Stück Genre-Kino aus dieser Zeit. Für dieses Seed-Publikum, das wir vielleicht auch sind, also 50 Jahre später. So.
Ja.
Aber die Liebesbeziehung ist wirklich, wirklich putzig, eben weil sie auch, weil Silvia so progressiv ist und sie eben auch die ist, bei der ich das Gefühl habe, die ist von Anfang an diejenige, die das Tempo vorgibt. Das macht mir eben wirklich sehr, sehr Spaß. Sehr, sehr viel Spaß. Gerade im Kontext eines Genres, in dem eben auch oft gerade so die weiblichen Figuren ziemlich leiden müssen und dann irgendwie Vergewaltigungsopfer sind und verprügelt werden und dies und jenes. Und mir hat es auch wirklich Spaß gemacht, und jetzt, sorry, willkommen in Wokistan, aber ich freue mich einfach, wenn ich einen Film aus 1973 sehe, eine italienisch-deutsche Koproduktion im Gangstermilieu spielt, und da sind eben zwei gut besetzte und starke Frauenrollen. Hat mir auch Freude gemacht.
Wobei der Rest ist natürlich auch super. Ja, wobei natürlich, sagen wir mal, andere kommen ja auch nicht so wahnsinnig gut bei weg, ne? Also die Freundin, das Betthäschen von Otto Westermann zum Beispiel. Ich meine, die darf so ein paar launige Sachen halt von sich geben, die zeigen, dass sie sich ihrer eigenen Position innerhalb dieses Gefüges deutlich bewusst ist und sich da auch keine Illusionen hingibt. Das macht sie interessant oder interessanter, als sie sein müsste. Aber naja, also
weiß ich. Ja, gut, aber das sind ja Nebenfiguren.
Das sind Nebenfiguren, genau. Aber ja, Silvia und Kate, die beiden Haupt Damen hier im Kegelverein, sind erstaunlich vielschichtig für diese Art von Film, ja.
Yeah. Ach, ich würde gar nicht mal so weit gehen, aber ich bin schon froh, eben, dass sie nicht vergewaltigt oder verprügelt werden. Okay. Ja. Genauso wie ich glücklich darüber war, eben eine Figur schwarze Hautfarbe hier zu sehen, also Tiger, diesen Boxer, der eben nicht ständig rassistisch beleidigt wird. Und man ist ja schon mit relativ wenig relativ zufrieden dieser Tage, muss ich sagen. Ich möchte jetzt irgendwie auch nicht zu sehr auf diesen sehr zeitgenössischen Blick auf das Geschehen hier rumreiten. Ich glaube, damals wie heute ist einfach ein verdammt unterhaltsamer Potboiler. Ich hatte echt viel Spaß, sehr, sehr episodenhaft natürlich. Genau, hier springt von Voice-Over zu einer Montage, also etabliert so die Szenerie, das Milieu, in dem wir uns bewegen, sehr, sehr schnell, auch durch so einen Zusammenschnitt dessen, wo eben Gangster King Westermann aktiv ist, in der Prostitution, im Glücksspiel, bei Pferderetten, also sehen dann so Ausschnitte aus Casinos und von der Pferderennbahn, und also ist alles relativ schnell klar und im Grunde so ich liebe das ja auch gerade bei einem kurzen Film, und der ist jetzt ja einigermaßen kurz, nicht so kurz wie die italienische Version, ist doch mal 10 Minuten kürzer. Wenn eigentlich nach 5 bis 10 Minuten alles klar ist, die Figuren sind uns bekannt, die Regeln sind geklärt und dann kann es eben auch losgehen.
Richtig.
Und er variiert eben auch nur Erwartbares oder Altbekanntes, aber das eben sehr, sehr schön, sehr unterhaltsam und sehr temporeich und eben relativ modern. Wir haben sogar eine kleine Martial Arts Einlage, die ich finde mit 73 ja auch relativ früh kam. Also Mann mit der Todeskralle, also der Bruce Lee Klassiker kam erst später raus in Deutschland, und ich habe auch noch mal hier geguckt, in Rheingarten, mein altes Gespräch mit Freund des Hauses Dia, das jetzt unter anderem zu Schwert des gelben Tigers geführt haben, der war erst ein Jahr vorher im Kino, also hatte mir damals erzählt, er ist ein paar Jährchen älter als ich hatte ihn mal als Gast hier im Podcast, dass irgendwie so die Kung-Fu-Welle erst 71, 72 so richtig hier anfing. Und da waren die schon relativ fix dabei, muss man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich das, obwohl das in Hamburg spielt, ist es halt kein Reeperbahn-Film.
Nee, ne, überraschend.
Keiner, der sich eben vor allem mit dem Kiez auseinandersetzt oder mit, man hört auch nur sehr, sehr bedingt den nordischen Akzent. Ja, man hat halt hier die ein oder andere Kneipe und eben tatsächlich mal einen Puff oder so, oder da gibt's halt diese eine Szene, wo die Damen da irgendwie zum Amüsement der versammelten Männerschaft irgendwie baden dürfen, bevor die Bude in die Luft fliegt. Sowas ja schon, aber es könnte rein theoretisch auch in jeder anderen Stadt spielen mit einem entsprechenden Ruf vielleicht, weil der Film selber hat eigentlich kein großes Interesse daran, eben wirklich Hamburg an sich zu thematisieren oder das Gangstermilieu von Hamburg, sagen wir mal so. Und klar, natürlich, man sieht genug Sachen, und am Ende gibt es diese wunderschöne Motorboot-Verfolgungsjagd eben durch den Hamburger Hafen. Da sieht man natürlich eine ganze Menge diese alten Speicher und Kanäle und Zeug, und das ist wundervoll, ganz tolle Kulisse. Aber es ist halt einfach nicht mehr als das. Ich meine, wenn ich mich da erinnere an diesen Reeperbahn-Film, den wir vor ein paar Jahren mal besprochen haben.
Oh, ja.
Ne? Also da war ja weniger Story drin als mehr, sagen wir mal, das war ja eher so eine Art Touristenguide, wo man irgendwie so abends mal hingehen könnte. So, und
das hast du so nett formuliert, das finde ich sehr, sehr gut. Dankeschön. Ne?
Und hier halt nicht so sehr. Und da hast du eben auch völlig recht, dass sie eben, sagen wir mal, die Geschäftsgrundlage von Westermanns Kegelclub, das, was eben Messina übernehmen will, relativ schnell abgehandelt wird. Und danach erfahren wir halt eine ganze Menge über die Boxer, angeführt von Westermanns anderem Sohn,
Karl,
danke, ja, der Name war mir jetzt gerade.
Ist auch nicht so wirklich wahnsinnig wichtig.
Ja, obwohl ihm wird halt eine ganze Menge doch Zeit eingeräumt. Ne? Er darf. Ich meine, ich habe eine Weile gebraucht, bis ich herausgefunden habe, dass der Bruder sein soll von Horst Janssons Erik. Aber
Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil ich an die Szene denke zwischen Westermann Senior und eben Karl, seinem Sohn, wo sich ihn da am Pool sehen und der Alte erstmal sagt, hier, du bist fett, Sohn.
Ja, ja.
Du kannst mal irgendwie an deinem Gewicht arbeiten. Und er sagt, hier, 1,90, 85 Kilo.
Ja, ja. Genau, so. Und aber wie hat er darf halt gegen Tiger boxen, und dann hat er eben auch diese sehr, sehr lange Fight-Szene.
Also stimmt, auf dem Schrottplatz
und dann eben gegen die beiden Kung-Fu-Schläger da. Und eben tatsächlich die Tatsache, dass er eben dabei umkommt, bringt den ganzen, sagen wir mal, die zweite Hälfte des Films ja erstmal so richtig ins Rollen. Ja, also der ganze Boxeraufstand da, der ist halt offenkundig dem Film wichtiger als eben das Milieu.
Das ist wahr. Es ist eben ein Hamburg-Film, sollte man ausdrücklich sagen. Hast du ja bereits getan. Und kein Reeperbahn-Film. Das ist jetzt vielleicht nicht erwartbar, aber eben auch das Schöne. Eine schöne Variation. Ich glaube, das könnte aber auch einige Menschen enttäuschen, die da einfach ein bisschen mehr Schmier und Filz und triefende, schmierige Suppe haben wollen. Weil, ich rede jetzt ganz schlecht von St. Pauli und der Reeperbahn. Wollte ich gar nicht. Ich meine, da kann man sicher auch sauberen Spaß haben. Aber eben, naja, in den meisten Filmen nicht. Und so hier eben auch gar nicht. Also hauptsächlich befinden wir uns in irgendwelchen Vororten. Blankenese am Hafen. Sieht trotzdem nett aus. Also ich meine, man sieht ein bisschen was von Hamburg, aber ich gebe dir recht, es ist nicht das, was ich erwartet habe. Und dann, ja, wiederum frage ich mich, ja, warum auch? Also ich meine, ja, keine Ahnung. Ich bin ja happy mit dem, was ich bekommen habe.
Absolut.
Ich kann dem Kritikpunkt auch nicht so ganz folgen, weil man muss ja ehrlich gesagt auch sagen, wir sind eben meiste Zeit relativ nah dran an Messina, an Westermann, also beiden Gangsterbossen, ja, und eben ihrer Familie inklusive Mama, die beste Pasta kocht. Und das ist ja lustig, Italo-Amerikaner sind so richtig italo-amerikanisch oder richtig italienisch, die hinterlassen eben auch gerne mal, oder die, also warte mal, denen soll dann Verbrechen angehaftet werden,
genau,
und da hinterlassen die Deutschen
amerikanische Zigaretten.
Ja, und Spaghetti wird am Tatort hinterlassen, um eben die quasi da in die Scheiße zu reiten. Also die Deutschen haben einen merkwürdigen Blick auf Italiener. Ja. Also von wegen, die lassen ein bisschen Pasta am Tatort und schon haben sie sich verraten. Aber egal. Ich wollte eigentlich sagen, wir sind ja die meiste Zeit an diesen beiden Familien. Ja. Oder an der deutschen Familie. Und da passt es eben auch, dass wir uns nicht ständig in irgendwelchen dunklen Gassen mit irgendwie unter zwielichtigen Gestalten rumtreiben, sondern eben tatsächlich eher so in der Upper Class, ja, so irgendeiner Vorortvilla. Mhm. Ich war da gar nicht böse drum, ehrlich gesagt. Und man wird ja eben auch entschädigt im weitesten Sinne durch jede Menge gute Action-Set-Pieces und Schießereien. Und also ja, es gibt immer noch genug Schmier und Filz. Und
das auf jeden Fall.
Ja,
Krawall. Genau, nö, also ich sehe das auch gar nicht als Kritikpunkt, ganz im Gegenteil. Es ist ein interessanter anderer Blick drauf. Und ich sage halt nur, es hätte mit einigen wenigen Ausnahmen nicht unbedingt Hamburg sein
müssen. Du hast absolut recht, ja.
Ne? Also, so. Gut, sagen wir mal, keine Ahnung, vielleicht ist in Köln so ein Motorbootrennen jetzt schwierig, aber.
Ja, und ich meine, wir haben natürlich die tolle Eröffnungsszene mit der Queen Elizabeth, auf der Messina irgendwie eintrifft. Und ich glaube,
stimmt,
das hat man sich so produktionszeitig einfach ein bisschen was kosten lassen. Und das muss man eben auch herzeigen.
Ja. Er sieht aber auch ansonsten sehr gut aus, der Film. Also, tatsächlich, also er wirkt halt echt nicht blödig runtergedreht. Mhm. Also ich sagte ja vorhin schon so rein, was sie sich so an Perspektiven und sowas überlegen. Das ist ziemlich cool. Also ich möchte es jetzt auch nicht vorweggreifen. Ich habe es jetzt auch schon zweimal erwähnt, aber diese Motorbootjagd, die ist wirklich cool. Und ich bin kein großer Fan von Verfolgungsjagden, aber das sieht alles echt richtig, richtig gut aus. Eine gute Stuntarbeit, tolle Kostüme auch für die Stuntleute, dass man halt gar nicht,
ja, ne?
Also sagen wir mal, nicht wirklich in Frage stellt, dass da wirklich Herbert Fleischmann und Henry Silver am Steuer sitzen. Und sie haben sich einen Hubschrauber offenkundig geleistet. Mhm. Mit dem sie drüber fliegen, das ist ziemlich cool. Ganz besonders, also ich mag ja so diese Kleinigkeiten. Also zum Beispiel bei diesem Shootout auf dem Schrottplatz, wenn sich eben Karl, also vor einem Reifen, aber irgendwie in dem Schutzblech quasi versteckt,
ja,
und die Kamera eine ganz merkwürdige Perspektive einnimmt, dass man so fast so ein bisschen mit ihm gemeinsam kauert, und dann kommt halt der Gangster, vor dem er sich versteckt, und guckt irgendwie um die Ecke und sieht ihn aber nicht und geht wieder weg. Das ist super hübsch gemacht, auch wenn die dann alle später dann irgendwie durch dieselbe Pfütze laufen und die Kamera halt immer dieser Perspektive da drauf hält, das sind einfach so Kleinigkeiten, mit denen eben echt Atmosphäre geschafft wird. Da stehe ich, also deswegen hatte ich eben auch gerade die italienischen Comics erwähnt, weil die machen das eben auch wahnsinnig gerne. Und ich sag's ja mal wieder, Russ Meyer war ja einfach ein Hervorragend darin, eben sich solche Perspektiven zu suchen,
ja,
um eben im Prinzip das aufzuwerten, was halt ansonsten sehr schnell auch erschreckend belanglos sein könnte. Und hier Zinksage für die Goldjungen driftet halt nie in diese Belanglosigkeit ab. Selbst in Szenen, wo die Kamera eigentlich nur draufhält, wenn eben zum Beispiel Westermann und seine Jungs da zu Luca Messina nach Hause kommen, während seine Mutter gerade einen Herzinfarkt hat und die Kamera relativ statisch im Raum steht, haben sie aber trotzdem eine hübsche Perspektive mit Vordergrund, Hintergrund, dem Typen, der sich dann noch ein paar Schnittchen nimmt und so, und einfach die Tatsache, dass Herbert Fleischmann und Henry Silver so großartig interagieren und einfach beide schon einzeln, aber wenn sie zusammen sind, den gesamten Bildkader einfach komplett für sich beanspruchen. Ich hing da wirklich ganz gebannt vor und dachte mir, das ist alles so schön.
Ja, auf jeden Fall. Gute Fürsprache und guter Beleg für die Existenz oder für die Wahrheit hinter der Auteur-Theorie, die wir alle verinnerlicht haben. Wir alle, die Menschen, die uns zuhören, und wir natürlich auch. Also, die eben besagt, dass tatsächlich für die künstlerische Handschrift eines Films maßgeblich die Person auf dem Regiestuhl verantwortlich ist und die eben Jürgen Roland nicht so sehr sein Kameramann. Ich meine, ich kenne jetzt auch nicht das Gesamtschaffen von Klaus Werner, aber ich weiß eben, dass der für fast alle Wolf C. Hartwig-Produktionen derzeit 60er, 70er Jahre an der Kamera stand und eben auch für alle Schulmädchen-Report-Filme bis auf einen einzigen, und von denen kann man ja nicht behaupten, dass die auch nur annähernd so gut aussehen wie dieser hier eben.
Ja, also, korrekt, ja.
Da muss man tatsächlich, glaube ich, die Schuld für oder die Verantwortung, also den Zuspruch dafür oder die Respekt dafür Jürgen Roland in die Schuhe schieben oder ankreiden, wie auch immer. Ja, also der weiß schon, was er tut, der Film sieht fantastisch auch, und genau wie du liebe ich eben auch diese Kleinigkeiten. Also da, beim Stichwort Kleinigkeit, die mir echt positiv aufgefallen ist, ist mir, denke ich, an diesen Moment zu Beginn der Bootsverfolgungsjagd, dass eben das Stunt-Double, die Stunt-Person für Herbert Fleischmann, also den deutschen Gangsterboss, dann dieses Boot springt und eben offensichtlich einfach einen falschen Tritt macht und erstmal ein bisschen stolpert und erstmal eben nicht sofort Platz findet in dem Boot. Ja. Und ist offenbar einfach wahrscheinlich etwas gewesen, was in einer anderen Produktion dann auf dem Boden des Schneiderraums gelandet wäre, so von wegen, ach, den Take können wir nicht nehmen. Mhm. Aber sie haben es eben so eingebunden in die Spielhandlung und dann eben noch einen Zwischenschnitt gemacht auf Henry Silvers hämisch grinsendes Gesicht. Mhm. Und es hat mir echt richtig gut gefallen. Also von wegen, komm, lass uns diesen Moment nehmen und das einfach mit so ein bisschen mehr Authentizität und Ehrlichkeit und einfach Leben füllen. Ja, und das sind eben so diese kleinen Sachen, bei denen ich mir auch dachte, das ist einfach, das erhebt so Zwingsäge für die Goldjungen über den Standard eines 0815 Genre, billig und schnell runtergekurbelten Genrestreifens.
Ja.
Und klar, du hast ja recht, offensichtlich steckt da Geld drin. Es gibt eine Autoexplosion, es gibt Schießereien, es gibt sehr viele On-Location-Drehs, die ja bekanntermaßen nie günstig sind. Und dann eben, klar, am Ende das große Action-Set-Piece.
Ja. Also der muss sich halt wirklich überhaupt nicht verstecken, dieser Film. Ne? Es ist, find es ganz erschreckend, dass ich eben vorher von dem noch nie was gehört habe. Mhm. Weil, wie gesagt, also der gerade für so den Zeitraum der frühen bis Mitte 70er, also ich habe irgendwie so den Eindruck, der müsste viel, viel bekannter sein.
Ich überlege gerade, ob ich noch einen Kritikpunkt habe, nicht weil es meine heilige Pflicht ist, so einen zu äußern, aber die einzige Notiz mit einem nicht so positiv guckenden Smiley daneben ist die, dass ich den Abgang von Kate und Luca Messinas Assistenten Sergio so ein bisschen merkwürdig fand. Das wirkte so ein bisschen stark für mich so ein bisschen nach, wir müssen jetzt zwei zentrale Figuren oder zumindest eine zentrale Figur da rausschreiben und wissen nicht so wirklich, wohin mit ihr. Sie fängt dann eben nämlich an, mit quasi Luca Messinas rechte Hand anzubandeln, so von wegen, wir können doch dem Boss hintergehen. Und ich dachte ehrlich gesagt doch für so einen kurzen Moment, also als ich den Film vor 10 Jahren zum ersten Mal sah, sie würde irgendwie Sergio, also die rechte Hand von Luca Messina, nur ausspielen und dann sagen, hier, guck mal, ich wollte eigentlich nur deine Loyalität prüfen. Aber nee, die will wirklich mit ihm durchbrennen. Ja,
ja. Das hatte mich auch gewundert, tatsächlich. Ja, das ist anders geschielt.
Genau. Ja, und dann ist er relativ schnell tot. Und Sergio auch.
Wobei ich, also
ihr Abgang ist gut.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ne? Also das mit dem brennenden Auto und so, das ist zu Amsa auch ganz hübsch gelöst. Also doch durchaus. Sowieso, also ich kann mich nicht entsinnen, dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass der Film Längen hätte.
Nein, überhaupt nicht.
Dafür ist er viel zu rasant inszeniert, auch einfach, es passiert halt wirklich jede Minute irgendetwas, irgendeiner wird sauer oder hat irgendwelche Offenbarungen irgendwie zu erzählen und wie hat gerade diese, das Spiel der beiden Hauptgangster miteinander. Ich finde auch diese Kegelszene toll, wo sie beide, wie heißt das Ding, Ratte, glaube ich, werfen. Also beide Kugeln halt irgendwie ihren Ball.
Ja.
Keine Ahnung, Kegelkugel, diese Bande, der eine links, der andere rechts, und haben beide verkackt. Fand ich ziemlich großartig, ehrlicherweise, während sie doch irgendwie halt einen quasi eine Art Bowling-Schwanzvergleich irgendwie machen wollten. Ist wunderschön. Auch überhaupt, auch wenn, wie Westermann mit seinen Leuten umgeht, weil er in dieser Vorstadt-Villa wohnt und immer so ein bisschen einen auf Etepetete macht und dann halt irgendwie Hals, Maul brüllt und so. Aber gleich im nächsten Atemzug entschuldigt er sich geradezu bei seinem Untergebenen, weil naja, ist halt eine emotionale Zeit, wenn sein Sohn gerade stirbt. Auch die Idee mit der Bombe in dem Kranz. Ja. Also klar, es ist jetzt nicht der Pferdekopf im Bett, aber es ist schon eine perfide Idee, ehrlicherweise. Mhm. Ja, also der Film ist echt voll mit ganz hübschen kleinen Ideen, die wirklich sehr effektiv umgesetzt werden, und ich war hochbegeistert.
Ja. Ein, zwei Sachen wollte ich noch loswerden. Auf eine bin ich gerade erst gekommen, weil wir im Vorfeld gesagt haben, ja, eigentlich schade, dass jetzt ungleich so zu vergleichbaren Stoffen italienischer Herkunft dieser Zeit der Film so unpolitisch ist. Und ich meine, er ist jetzt nicht politisch, er will keine großen Statements machen, aber er zeigt uns schon so ein bisschen Gangsterpolitik insofern, oder kriminellen Politik, wie auch immer, nämlich dieses ganze Geschacher. Ich finde eben schon interessant, dass im Grunde die Rivalität, die ja bis aufs Blut geht, und Leute werden umgebracht links und rechts, inklusive dem Sohn des deutschen Gangsterbosses, die eben trotzdem noch miteinander reden und immer so eine vorgeben, irgendwie doch noch an der irgendwie gearteten Zusammenarbeit interessiert zu sein, oder zumindest, dass man den anderen toleriert. Und das fand ich schon ganz interessant zu sehen, dass es eben jetzt wirklich nicht nur darum geht, aha, okay, wir sind bis aufs Blut verfeindet und jetzt knallen wir uns gegenseitig ab, sondern dass eben relativ spät in den Film immer noch Szenen sind, in denen die beiden sich über Mittelsmänner oder über ihre Kinder oder sich eben in Persona begegnen und irgendwie miteinander verhandeln. Doch irgendwie auch ganz spannend zu sehen. Und der Film eben relativ lange wartet, bis alles so richtig eskaliert. Also so richtig eskaliert ist für mich eigentlich in dem Moment, in dem die Bombe in dem Auto ist, in dem dann schlussendlich durch ein Versehen, wie ein nicht Missverständnis. Die beiden wollen einfach abmachen, die wollen einfach weg, durchbrennen. Mhm. Silvia und Erik, genau, davon fahren. Und das taugt auch nochmal für einen richtig schönen Suspense-Moment. Den hatte ich dem Film gar nicht zugetraut. Als wir eben wissen, da ist eine tickende Bombe im Auto.
Und sie rennt nochmal zurück.
Sie rennt nochmal zurück und er schreit ihr von der Telefonzelle zu: Hast du mal zwei Groschen hier für den Automaten, bevor jemand kommt? Ja. Also die Eltern unter uns werden sich erinnern, Telefonzellen und so. Ne? Also in meiner Kindheit ja schon 30 Pfennig, damals vielleicht auch 20 anscheinend.
Ja.
Und sie rennt nochmal zurück zum Auto und die Bombe tickt. Und ich dachte, oh krass, das funktioniert jetzt auch ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen, auch beim wiederholten Gucken. Also das war, cool. Ich fand das wirklich spannend.
Stimmt, ja. Was ich hier gerade lese, nebenher in der Besetzungsliste, er wäre mir nicht aufgefallen tatsächlich, aber offenkundig einer von Henry Silvers Leuten wird gespielt von Dennis Terz, dem vermutlich beliebtesten Ansager der dritten Programme. Mhm. Ganz, ganz wichtiges Gesicht meiner Kindheit, weil der eben, als früher eben noch Moderatoren die folgenden Sendungen angesagt haben im Fernsehen, war er halt, und ich habe halt viel drittes Programm geguckt, weil daher halt immer die Filme liefen, die, keine Ahnung, zum 15. Mal ausgestrahlt wurden oder so.
Er ist auch so ein Hamburger Jung, genau. Der ist vom NDR,
genau. Genau, und also ich habe ihn nicht erkannt, sonst hätte ich mich vorher schon gefreut. Jetzt habe ich mich gefreut, als ich es gelesen habe.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher. Ich Schande auf mein Haupt, Asche auf mein Haupt, wie auch immer. Ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen und gar nicht drauf geachtet, ob man sein Gesicht sieht, weil ich kann mich an die Szene erinnern, wird hier als Mann oder Killer mit der Rasierklinge geführt und er ist ja derjenige, der den einen, der beim Barbier gerade ist, da das Ding an den Hals setzt und ihm da einen Schnitt verpasst und sagt, hier komm, nächstes Mal bist du dran. Mhm. Aber ich weiß, dass wir den Typen im Friseurstuhl sehen, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, ihn gesehen zu haben. Aber vielleicht sieht man nur seine Hand.
Richtig, aber auch die Szene ist natürlich echt cool, ne? Also sehr, sehr, sehr klassisch, geradezu, also fast schon ein bisschen Italo-Western-artig, ne? Der Typ beim Barbier und dann kriegt er natürlich das Rasiermesser an den Hals und so, aber dass sie eben das dann auch noch durchziehen und sagen, hier ist was, um dich an uns zu erinnern, und ihm halt so ein bisschen den Hals einritzen, was ja auch genug blutet. Heftig.
Ja.
Das ist sowieso, also der Film, der ist ja jetzt nicht übermäßig blutig und so, aber er, also für seine Verhältnisse geht er ganz schön in die Vollen, was sowas angeht, ja.
Bevor du uns daran teilhaben lässt und mal ein bisschen bewerben darfst, wie viel Sex and Crime in Alina Fox steckt, wollte ich nur kurz erwähnen, dass wir tatsächlich sowas haben wie einen Patreon-Account, weil ich tatsächlich letzte Woche bei Blue Sky las, dass sich ein Mensch beschwerte, er wisse ja gar nichts darüber, dass wir das hier seit Jahren auch hinter der Paywall machen und wir machen Bahnhofskino nie hinter der Paywall, aber eben ein paar Bonusfolgen. Ein paar will heißen knapp 100 mittlerweile und die kann man eben hören. Also ich sag dazu gleich noch ein, zwei Worte mehr, aber jetzt hier nochmal, ich habe es jetzt so schnell reingeschoben, dass man eigentlich das nicht skippen kann. Und jetzt kommt der Teil, den ihr skippen könnt.
Spaß. Nein, nicht da, schönen Dank auch. Nein, sonst machst du das immer so liebevoll, meine
ja, Güte. Ja, Sex und Crime der Lena Fox. Viel, mittelmäßig, wenig? Na,
also Crime natürlich eine ganze Menge. Immerhin ist meine Comic-Heldin eine Meisterdiebin. Hm. Da ist natürlich eine Menge Crime. Sex, na, ich glaube, das überlasse ich dann lieber den Kritikern. Aber ich sag ja immer, meine Comics sind für 14-Jährige jeden Alters. Oh, ein paar Sachen sind bestimmt auch ganz sexy. Ja. Aber es ist halt natürlich, es ist ehrlicherweise selten wirklich schmierig. Nicht aber weniger spannend dadurch. Und davon kann man sich überzeugen, wenn man auf alinafox.de geht, sich dort ein paar der Charakterbeschreibungen durchliest, sich ein paar Preview-Seiten anguckt und dann auf den Shop geht, wo man den Sammelband zum Beispiel bestellen kann, wo man die Hörspiele bestellen kann, die Einzelhefte natürlich auch. Hm. Ich male immer sehr, sehr gerne meinen Namen drauf und lege auch immer noch eine Zeichnung dazu oder eben male ins Buch rein. Oder von daher, ich freue mich natürlich auch immer, wenn man mich unterstützt.
Ich kann das bestätigen. Die sind hervorragend gezeichnet, liebevoll produziert und mit allergrößtmöglicher Sorgfalt verpackt. Ich weiß nicht, ich hoffe. Bringe Sätze heute nur so halb erfolgreich zu Ende, stelle ich gerade fest. Okay. Und ich habe die Dinge auch im Regal stehen. Also die Hefte und Sammelbände oder den einen großen Sammelband bisher. Und
genau. Der nächste
die kommt. Machen sich sehr gut. Also, es sind doch was zum Vorzeigen.
Danke, danke.
Wer Daniel unterstützt hat und seine Kunst da noch ein paar Kreuze übrig hat, der wendet sich dann eben vertrauensvoll an patreon.com/Banuskino. Da gibt es jede Woche die Banuskino-Folge eine Woche vorab, aber eben auch alle Gastepisoden eine Woche vorab. Es gibt Bonusfolgen für 2 Euro mehr im Monat, Zugriff auf unser ganzes Archiv und natürlich die Möglichkeit mitzureden im Banuskino-Discord. Und dieses Mitreden sorgt eben auch unter anderem dafür, dass wir über einen Film wie den heute zweitgenannten an zweiter Stelle sprechen, nämlich im Vorhof zur Hölle, weil das eben auch ein Film ist, der, aber ich muss sagen, auch in den Facebook-Kommentaren und Facebook-Nachrichten, aber eben auch bei Discord immer mal wieder erwähnt wurde als, warum macht ihr den eigentlich? Das ist doch genau eure Baustelle.
Ja.
Und jetzt nähern wir uns der Baustelle und sprechen über Im Vorhof der Hölle oder zur Hölle oder State of Grace aus dem Jahr 1990.
Genau. So. Ja. Ja.
War auch der dir bekannt?
Nee. Überhaupt nicht. Weder vom Titel her, also keiner der von dir gerade genannten Titel, noch inhaltlich. Also der ist offenkundig, der ist so direkt an mir vorbeigegangen. Es ist wirklich, es ist geradezu erschreckend.
Der war aber auch mal bei Erscheinen ab 18 Jahren. Also durften wir auch damals beide bei Erscheinen gar nicht gucken.
Das kann durchaus sein. Nochmal, ich meine, normalerweise kriegt man ja sowas dann doch mal mit. Also, ne? Aber nee, der ist, ich meine, großer Fan von Gary Oldman, John Turturro und John C. Reilly. Sean Penns Karriere immer mit einem halben Auge irgendwie mitbekommen. Trotzdem ist der mir auch nie irgendwie anderweitig mal genannt und dann untergekommen. Es ist, ich weiß es nicht, ich verstehe es auch gar nicht, weil der ist, wie du es gerade so richtig gesagt hast, der ist so richtig auf meiner Wellenlänge. Und ich, es ist, also was für ein Brett, meine Güte. Habe ich den geliebt gerade beim Gucken. Also wirklich spontan. Wirklich ganz, ganz tolles Ding.
Okay, das hört sich schon mal vielversprechend an. Dann freue ich mich auf das Gespräch, dem ich natürlich pflichtgemäß die UFDB-Inhaltsangabe voranschicke. Voran. Oh Gott, ey. Es ist früh. So. Von McLean verfasst.
Sonst ist es spät.
Obwohl wir immer guten Abend sagen und gute Nacht, nehmen wir auch manchmal vormittags auf, oder?
Ja, völlig richtig. Den lieben McLean hatten wir auch schon ein oder fünfmal.
Ja, richtig. Und er oder sie schreibt, der Kleingangster Terry Nugent, und das ist Sean Penn, wird bei einem Drogendeal in der Bronx von seinen beiden Geschäftspartnern bedroht. Er bekommt Panik, erschießt die beiden und flieht aus der Bronx. Terry kehrt in sein Heimatviertel Hell's Kitchen zurück, wo er bald auf seinen alten Freund Jackie Flannery, das ist Gary Oldman, trifft. Dessen Bruder Frankie Ed Harris ist inzwischen Chef eines irischen Pendants zur Mafia, welche in Hell's Kitchen, das inzwischen in Clinton umbenannt wurde, ihren Geschäften nachgeht. Terry muss feststellen, dass sich seine Freunde von einst verändert haben. Doch da sind sie nicht die einzigen. Terry ist inzwischen Polizist und ist zurückgekehrt, um undercover in seinem früheren Viertel zu ermitteln. Und Ich finde interessant, dass die Inhaltsangabe etwas macht, was der Film nicht macht oder anders macht. Hm. Nämlich der Film offenbart ja gleich zu Beginn, was ich eigentlich nur zu einer der wenigen schlechten Entscheidungen finde.
Ja.
Dass eben unser Protagonist, der hier von Sean Penn gespielt wird, eben Undercover-Cop ist.
Richtig. Oder zumindest irgendwie mit John Turturro irgendwie was abkaspert.
Ja, die treffen sich nämlich da am Hudson River und übergeben sich da eine Knarre und sagen so, du machst dies, du machst das, ja, alles klar. Und
dann, wir sehen uns dann später, genau.
Ja. Ja, genau. Und dann stirbt ja eben John Turturro mutmaßlich, was einen völlig anderen Effekt hätte und ein völlig anderes Bild von seiner Figur zeichnen würde, wenn wir eben nicht wüssten, okay, das ist wahrscheinlich abgekartet und dann gibt es eine spätere Szene, der auch wieder auftaucht, relativ überraschend, so zur Halbzeit des Films. Mhm. Und die könnte wirken wie, oh, er lebt. Ja. Und so wirkt sie eher wie, ach, das hatte ich mir gedacht.
Naja, beziehungsweise, wenn man zu dem Zeitpunkt könnte man noch denken, oh, der ist Polizist.
Ah, ja, ja.
Ne, aber natürlich. Ja, ich sehe deinen Punkt. Er ist mir auch durch den Kopf gegangen. Ich fand ihn jetzt aber nicht schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich fand den Film ist schlimm.
Richtig, weil ich glaube, dass, sagen wir mal, die Betonung von persönlichen Komponenten und Verknüpfungen halt dem Film viel, viel wichtiger sind. Tatsächlich dachte ich aber auch für eine ganz kurze Sekunde, weil eben John Turturro so lange eben dann in dem Film fernbleibt, dachte ich, okay, ist das einer von diesen Filmen, wo große Namen im Vorspann genannt werden, nur damit sie kurz auftauchen? Also etwas, was David Lynch ja auch wahnsinnig gerne gemacht hat, weil John C. Reilly ist ja auch relativ flink raus aus dem Film und Burgess Meredith, über den ich mich sehr gefreut habe, wohlgemerkt, hat ja auch nur eine einzige Szene. Mhm. Ne, wird aber trotzdem am Anfang halt groß genannt. Und
Bei Meredith bin ich wieder bei dir. Ich glaube, John Turturro, John C. Reilly, bei allem Respekt für das Schaffen der beiden Herren, ich glaube, die waren 1990 niemand. Also,
John Turturro schon so ein kleines bisschen.
Ja, der hatte eine kleine Rolle in Miller's Crossing. Also, da war eben jemand, den man aus den Coen Brothers Filmen kennen
konnte. Wollte gerade sagen, aber
es war vor Barton Fink zum Beispiel 2 Jahre. Und das war nach meinem Dafürhalten so sein großer Durchbruch.
Wann hat der denn Brain Donners war auch ein bisschen später, ja. Mm. Ja. Ich dachte, dass das ein
Und John C. Reilly?
Ja, okay.
Ja, ich glaube, der war doch so up and coming zu der Zeit. Aber ich habe das keine belastbaren Äußerungen meinerseits, einfach nur eine Gefühlslage. Natürlich gucke ich heute auf die beiden Turturro und Reilly, denke mir, das sind eben Superstars in ihren jeweiligen Bereichen, in denen sie arbeiten. Aber wie Robin Wright, die auch keine nennenswerte Karriere hatte, die eben ihren späteren Ehemann auch, Sean Penn, hier kennenlernte während der Dreharbeiten, die auch fantastisch gut ist hier in diesem Film.
Oh ja, ist sie.
Und kannte damals keine Sau.
Ja, ich glaube, Robin Wright, den meisten vermutlich erst ab Forrest Gump wirklich richtig im Gedächtnis. Ja. Daraus kann man es auch machen, was man will. Aber bitte.
Aber auch Gary Oldman. Ich meine, Gary Oldman war eben, glaube ich, im britischen Kino schon eine Persönlichkeit. Hatte Sid and Nancy 3 Jahre zuvor gemacht. Aber er war eben auch noch relativ am Anfang seiner Karriere. Und mir fällt es auch, ich reibe etwas unglaublich die Augen bei der Gewahrwerdung, dass eben, ich meine, mit Ausnahme vielleicht von Ed Harris und dem von dir erwähnten Burgess Meredith, die meisten Menschen, die hier vor der Kamera sind, noch sehr, sehr am Anfang ihrer Karrieren waren, ihrer jeweiligen.
Sean Penn?
Ja.
Sean Penn
nicht so sehr. Du hast
ja recht. Sagen, ja. Der war ja doch durchaus.
Ich glaube, ich hatte Colors, Farben der Gewalt, da erinnere ich mich immer dran. Und Bad Boys hatte er in den 80ern.
Natürlich.
Ja, da gab es einiges.
Fast Times.
Oh ja, natürlich. Ja, stimmt, er ist ja Spicoli? Ja, egal. Ja, so in Fast Times.
Genau.
Ich glaube, mich knutscht an, ehrlich.
Ja, und war zu einem Zeitpunkt nicht auch schon irgendwie mit Madonna da?
Die Madonna-Sache war durch, ja, stimmt. Er war 1990, glaube ich, sehr bemüht, sich hier so als Character-Actor zu establishen, der nichts mit sowas geschnürten wie irgendwie Popstar-Ruhm zu tun hat. Und das sieht bei seiner Performance auch an.
Genau, Shanghai Surprise, Casualties of War.
Stimmt.
Die sind keine Engel, diese Neuverfilmung, hat er alles gemacht, war ja alles zumindest so, dass es bemerkt wurde.
Ja, ich nehme alles zurück. Dann beschränke ich mich auf Gary Oldman, Robin Wright, John Turturro und John C. Reilly. So.
Ja, das reicht auch, weil sie sind natürlich, sagen wir mal, auch ganz, ganz wichtige Figuren, die den Film eben auch über weite Strecken sehr tragen. Ne? Also ich war auch wieder, ich meine, ich sagte es ja gerade, ich finde ja Gary Oldman wirklich einen unglaublichen Schauspieler. Nicht alles, was er macht, gefällt mir. Nicht jede Rolle, die er spielt, ist, glaube ich, ein Meilenstein der Filmgeschichte. Aber also gerade hier, so, sagen wir so, in den ersten 10 Hollywood-Jahren oder so,
ja,
bin ich immer wieder erschrocken darüber, mit was für einer Inbrunst der sich eben in seine Rollen halt schmeißt. Das wirkt halt wirklich, also auch gerade hier sein Jackie hier in State of Grace, das wirkt echt, als würde er bis zur Selbstaufgabe hier spielen, ja. Und das tut teilweise echt schon fast physisch weh, ja.
Ja.
Ist ja einfach ganz, ganz faszinierend und eben auch ein ganz, ganz toller Kontrast, seine abgedrehte Figur zu der eher, sagen wir mal, zurückgenommenen Figur von Sean Penn und so. Das ist, und natürlich Ed Harris, der sehr stoisch ist, zumindest weite Strecken hier. Das ist echt ziemlich klasse. Aber ich glaube, was ich halt ganz besonders klasse an dem ganzen Film fand, ist, dass eigentlich jede der Figuren, an denen wir so dicht dran sind, komplett überfordert sind. Mit allem, was sie so tun.
Sehr schön.
Ja? Inklusive Ed Harris, der halt irgendwie vor den Paten raushängen lassen will und aber eben ganz klein mit Hut ist, wenn er da eben mit Borelli heißt er, glaube ich, spricht und so. Das ist interessante Charakterstudie, alles in allem. Wirklich, wirklich toll.
Total gut auf den Punkt gebracht. Das ist das entscheidende Wort, das du gerade genannt hast. Überfordert jede einzelne Figur in jeder einzelnen Szene. Denke ich mir auch immer wieder nur, ihr solltet nicht hier sein, ihr schafft das alles nicht. Das ist alles eine Nummer zu groß für euch. Ihr solltet irgendwo euch da raushalten. Und es ist im Grunde einfach immer nur ein Rummanövrieren um Unausweichlichkeiten, denen man aber dann letztendlich doch entgegentreten muss und die im schlimmsten Fall eben tödlich enden. Und ich finde auch im Vorwurf, zur Hölle ist eine unglaublich stressige Seherfahrung. Also spätestens in der zweiten Hälfte, in der ersten nicht so sehr, weil ich mir denke, ja gut, das klappt noch irgendwie. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht die Zeit genommen. Es gibt diesen Moment, für mich ist er erreicht, in dem eben Sean Penn, Robin Wright gegenüber, mit der er, also seine alte Jugendflamme, mit der er jetzt wieder eine Liebelei anfängt, gesteht, dass er ein Cop ist. Dass ich mir denke, okay, jetzt wird alles vor die Hunde gehen. Also es war alles noch so, es gab noch so einen seidenen Faden, der das alles irgendwie so gerade noch so zusammenhielt. Aber ich glaube, den hast du gerade durchtrennt.
Ja.
Und dann geht auch wirklich alles kreuz und quer und Menschen sterben, die nicht sterben sollten und Lügen werden erzählt und die eine Person weiß ein bisschen was, die andere weiß alles, die dritte weiß, glaubt alles zu wissen, weiß aber gar nichts und so weiter und so fort. Und damit ist eben auch so ein richtiges, ich wollte sagen, familiäres Melodrama, aber es geht ja über die Familie hinaus. Ja. Also Terry Noonan ist ja kein Teil der Flannery-Familie.
Ja.
Aber eben ein sehr guter Freund von Gary Oldman, obwohl Gary Oldman ihn nicht erkennt, was ich auch super gut fand beim ersten Wiedersehen.
Ja, tolle Szene, ja.
Hey, ich bin's. Wer bist du? Ich, Terry. Oh, mein bester Freund Terry. Super gut einfach. Also, und da wird es auch richtig auch melodramatisch. Und das ist fast schon so ein bisschen Seifenoper, aber eine gute Seifenoper.
Ja. Wieder ein Vorteil halt dessen, dass man halt so dicht an die Figuren dran ist. Es ist eben auch, ich habe versucht, das zu rekonstruieren, an welchem Punkt das eigentlich aufhört, cool zu sein. Hm. Weil so die ersten paar, die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht sogar, ist das. Also natürlich ist Jackie extrem, ja, dass das alles jetzt vielleicht ein bisschen abgefuckt ist. Ich meine,
abgetrennte Hände im Kühlschrank.
Ja, und auch das. seine Schwester ist da irgendwie Concierge und sieht immer wie aus dem Ei gepellt aus. Ed Harris, gemachter Mann mit einem großen Haus und Kindern im Vorort, also in Jersey und so. Und er hat halt irgendwie dauerfettige Haare, hat irgendwie nur eine Jacke und so. Aber irgendwie wird es einem verkauft, als wäre das alles eben unglaublich komisch und lustig und ein gutes Leben. Einfach so ein bisschen auf die Kacke hauen und ist scheiß was auf morgen. Heute wird gesoffen und geraucht und rumgevögelt und alles ist super und witzig. Und auch gerade, wenn sie dann eben auf hier Stevie, gespielt von John C. Reilly, treffen und sie dann eben die italienischen Mafiosi verprügeln und alles. Das hat einen gewissen Amüsement-Faktor.
Ja.
Also, wie soll ich sagen, ein bisschen ansteckend wirkt. Irgendwie würde man gerne mit den Jungs auch um die Häuser ziehen. Die haben Spaß. So.
Ja, aber, schon. Ne?
Ne, aber irgendwann kippt das. Und dann stellt man halt fest, und ich meine, nicht erst, wenn Nick, also John Turturro, Terry, Sean Penn, sagt, dass er zu viel trinkt. Also ich glaube, es ist schon vorher, wo man irgendwie feststellt, machen die eigentlich auch noch was anderes, als dauerbesoffen zu sein und eine Kippe nach der nächsten sich anzuzünden? Dann wird einem schlecht bei einer Weile. Und sie sehen eben auch irgendwann nicht mehr so richtig pfiffig aus in dem, was sie da tun. Gary Oldman verkackt halt nur und wird eben auch von seinem Bruder ständig gemaßregelt und irgendwann ist er nicht mehr, weiß ich, alternativ, sondern einfach nur noch, er sieht halt aus, als hätte er irgendwie, keine Ahnung, im Mülleimer geschlafen. Es kippt an irgendeiner Stelle und ist halt überhaupt nicht mehr cool. Und danach geht es halt wirklich nur noch bergab. Für alle Beteiligten.
Und insbesondere eben für Gary Oldman, der unglaublich, dessen Figur eine große Tragik hat und trotz eben aller Gary Oldman-typischen Manierismen mich hier überhaupt nicht nervt, weil das ist vorhin bereits auch umschrieben, so oder so ähnlich. Er ist eben, er kann das eben wirklich, er wirkt eben wie, er kann das unglaublich authentisch verkaufen, dieses Abgehängtsein, dieses Loser-Image, nicht nur Image, sondern eben auch naturell, also jemand, der sich eigentlich dort nicht so wirklich wohlfühlt, wo er ist oder irgendwie überhaupt seinen Platz findet, aber immer versucht dazuzugehören und eben, dass das Wort wieder dauerhaft überfordert ist und eben dann früher oder später einen emotionalen Breakdown erlebt. Also toll gespielt. Ansonsten, ja, totale Zustimmung zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, es funktioniert eben durch diesen familiären Zusammenhalt lange Zeit und eben, aber das ist eine Zeit, die wir gar nicht so lange wirklich bewusst miterleben, bevor eben Ed Harris die Ambitionen entwickelt, einfach mit den großen Jungs mitzuspielen und eben Bündnisse zu schließen, einfach noch mehr Geld mit Drogen und Waffengeschäften umzusetzen und eben nicht mehr nur in seiner Hood bleibt. Ja. Und ich glaube, das wird ja auch zu Beginn kurz thematisiert. Ich glaube, Gary Oldman packt das ja auch so aufs Tablett, als er nach dem ersten Wiedersehen da mit Sean Penn, dass irgendwie die Gegend hat sich verändert und sein Bruder habe sich verändert und jetzt ist irgendwie alles ganz anders. Man müsse sehen, wo man bleibt und so. Hell's Kitchen heißt nicht mehr Hell's Kitchen, sondern Clinton. Und übrigens, überflüssiges Trivia in der deutschen Fassung, Hell's Kitchen, Höllenküche.
So bescheuert.
Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat.
Ja, aber keine Ahnung.
Ja.
Ich bin mir ehrlicherweise nicht mal sicher, wie sie das damals in den Daredevil-Comics übersetzt haben.
Was ist ja auch ein Herzkitchen. Wahrscheinlich hat irgendjemand auf den Stadtplan von New York City geguckt und gedacht, da steht aber nirgendwo Hell's Kitchen, dann muss das irgendwie Slang sein, den wir mal besser eindeutschen. Aber egal, ja. Und dann kippt's und dann funktioniert alles gar nicht mehr. Ich glaube, das hätte so auch trotz des kaputten Gary Oldmans und des grenzwertig psychopathisch wirkenden Ed Harris und Terry Noonan, der irgendwie reingrätscht und den ganzen ungeklärten Dynamik innerhalb der Familie so weiterhin ganz gut funktionieren können, wenn eben Ed Harris sich nicht entschlossen hätte, eben mit den Italo-Mobstern da anzubandeln. Vor allem verkörpert hier von Joe Vitarelli, heißt der Schauspieler, spielt eine Figur namens Borelli, den ich auch toll finde. Weißt du, wenn der dort sitzt an einem Tisch und sagt, nimm doch noch ein Stück Käsekuchen, trink doch noch einen Grappa. Dann kriege ich so eine Angst.
Ich will nie wieder
Käsekuchen essen.
Nee, in der Tat. Aber auch Ed Harris ist da großartig, weil man ihm auch ansieht, wie unangenehm das eben alles ist. Und er ist eben auch komplett überfordert. Das ist halt.
Wir haben gute Manieren. Du kannst dich einfach Leute umbringen. Du kannst mich nicht beleidigen. Der Typ muss weg.
Ja. Also es ja, natürlich wirkt er gefasster und irgendwie cleverer als sein durchgeknallter Bruder, aber eben, wie gesagt, wenn er mit den großen Jungs halt spielt, ist er eben ganz klein mit Hut. Schön, dass Ed Harris das auch so zulässt.
Ja.
Ne, dass er, ich meine, er ist ja auch eben, sagen wir mal, ein Schauspieler, der eben sehr viel mit, ich meine, der war ja gar nicht so alt damals, auch wenn er schon wenig Haare hatte, aber er kokettiert ja immer so ein bisschen mit diesem Elder Statesman-Ding. Ne? Und hier halt eben so zu merken, dass ihm die Schuhe halt drei Nummern zu groß sind, die er da anhat, das ist schon, finde ich ziemlich großartig. Macht er super.
Ja, stimmt. Er ist relativ früh im Leben in Seniorenrollen reingereift. Er war damals 40 oder zum Zeitpunkt der Dreharbeiten Ende 30, aber dadurch, dass er eben auch relativ früh angefangen hat, ich meine, einer meiner Lieblingsfilme mit ihm ist ja Der Stoff, aus dem die Helden sind, und der ist Mitte der 70er, da war er auch noch nicht wahnsinnig alt, konnte eben jetzt hier schon mit Ende 30, 40 quasi so den großen Bruder und so eine Autoritätsfigur spielen. Ja.
The Right Stuff ist von 83. Aber
ach, der ist von 83, okay, dann ist die, ich glaube, die Vorlage aus den 70ern von Tom Wolfe. Sorry. Ich wollte noch ergänzen, ich hatte vorhin gesagt, Ed Harris' Figur, also Frankie Flannery, habe grenzwertig psychopathische Züge, weil ich das in zwei, drei zeitgenössischen Reviews gelesen habe und eben auch gar nicht so wahrgenommen habe, nämlich eher so wie du, dass er das immer noch so, zumindest Ed Harris spielt, und ich denke mal, das geschah ja in Absprache mit Phil Janoux, dem Regisseur, dass er eben schon noch darunter leidet, auch unter dieser Situation, dass er eben Menschen hintergehen muss, die ihm nahestehen, mehr oder weniger, von denen er vielleicht auch weiß, irgendwo, er muss sich lösen eines Tages von seinem Bruder. Und tut er ja auch letztendlich, also deutlicher als mit drei Schüssen in die Brust kann man es ja nicht machen.
Klar.
Aber es dauert eben seine Zeit. Er muss erst zu diesem Punkt kommen. Und deswegen habe ich mich auch schwer getan, in so einigen damals Reviews von 1990 zu lesen, ja, der eiskalte Psychopath Frankie Flannery. Und ich dachte, nee, eigentlich sehen wir erst die Eiskaltwerdung seiner Figur.
Korrekt, korrekt. Ich meine, bis dahin hat er ja offenkundig ganz gut mit seinem Bruder gearbeitet und so. Ne? Also es ist tatsächlich die Situation, in der er sich selbst manövriert hat, indem er eben mit Borelli halt arbeiten will, ohne zu merken, dass er halt nur ein Patsy ist, ein Stooge. Er wird halt ausgenutzt von den echten Gangstern im Prinzip. Er ist manipulativ. Ja. Das schon, ne? Also wenn er versucht, da irgendwie mit Kate, also Robin Wright, irgendwie sich zu auszusöhnen, das wirkt nicht ehrlich.
Ja.
Aber er wirkt eben auch nicht so, als wäre er ein großer Meister der Manipulation. Also auch wenn er eben, wenn sich im Prinzip hier Sean Penn bei ihm bewirbt, die beiden halt zusammen Pool spielen, merke ich zumindest als Zuschauer, dass sein Frankie nicht ehrlich ist, dass ihm halt durch den Kopf geht, dass er Terry nicht trauen kann. Und dann, wenn ich das merke, dann merkt das Terry auch. Also er hält sich halt für den größeren Boss, als er ist. Und deswegen erzählt er das ja auch jedem, der es nicht wissen will.
Ja.
Ich bin dein Boss, sagt er relativ häufig.
Ja.
Und ja, das musst du dir aber selber häufig sagen, damit du es glaubst. Also
Ed Harris schafft es eben, weil er ein hervorragender Schauspieler ist, einfach das auch mit relativ wenigen Gesten und Blicken zu vermitteln, dass da unglaublich viele Wahrheiten einfach auch und Entscheidungswege, Lebenswege in seiner Figur schlummern. Er ist eben in dieser kleinen Welt, in der er lebt, der Boss. Aber sobald er die verlässt, und er will sie ja verlassen, und dann Figuren wie Borelli begegnet, merkt er, okay, ich kann da einfach nicht mithalten. Weil die Typen sind noch kälter und noch mächtiger als ich.
Korrekt. Eine ganz tolle Szene dafür ist, wenn sie versuchen, da den Barmann um Schutzgeld zu erpressen. Oder vielmehr dazu zu zwingen, etwas zu verkaufen, was der nicht verkaufen will.
Sie wollen, glaube ich, Whisky andrehen.
Genau, und wie ihm halt diese Situation entgleist, weil eben, er arbeitet halt mit alten Jugendfreunden und mit seinem Bruder und mit Freunden seines Bruders, die eben, sagen wir mal, zu Recht die Methoden von Frankie halt in Frage stellen. Und Frankie selber merkt aber, dass er sie eben gar nicht so sehr im Griff hat, wie er als Boss eben haben sollte, weil sie es eben wagen, vor anderen Leuten eben ihn in Frage zu stellen. Und die Szene ist ganz hervorragend, weil man einfach zugucken kann, wie das alles über Ed Harris' Kopf wächst.
Und am Ende weiß man auch gar nicht mehr so wirklich. Also ich habe mir die Szene jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast, war der einzige Moment mehrmals angeguckt, weil gar nicht mal nachvollziehbar ist. Die Situation eskaliert, sie entgleitet ihm einfach. Und selbst wir als Zuschauer, das überträgt sich ja auch, wissen gar nicht mehr am Ende, wer wann den sagen wir mal, Fehler möchte ich es gar nicht nennen, aber vielleicht den falschen Schachzug gemacht hat oder etwas nicht getan hat oder getan hat, was er hätte tun oder nicht tun sollen. Und natürlich wird am Ende gesagt, im Grunde ist das alles hier Stevies Schuld, also die Figur, die John C. Reilly spielt, und der wird dann am Ende kalt gemacht. Aber die ganze Situation funktioniert nicht. Mehrere Figuren tun nicht das, was sie hätten tun sollen. Aber ich glaube, selbst Frankie Flannery himself hätte im Nachgang nicht mehr sagen können, was genau ist da eigentlich schiefgelaufen. Korrekt. Er merkt einfach, irgendwo habe ich die Kontrolle verloren. Richtig. Wir als Zuschauer kriegen das auch durch das Chaos der Situation so vermittelt. Und das ist eben das Entscheidende, dieses Gefühl, das hängen bleibt. Und was ihn eben dazu bewegt, wahrscheinlich irgendwo in der Szene, die wir so nicht mitkriegen, es wird zumindest nicht vertextlicht, also er sagt das nicht laut, aber dann wahrscheinlich die Entscheidung trifft, okay, ich muss das Ding selber in die Hand nehmen, ich muss das tun, sonst entgleitet mir das hier alles. Was es ja auch weiterhin tut, auch wenn er denkt, er könnte die Situation irgendwann kontrollieren, das gelingt ihm ja nie.
Richtig, zumal er ja auch da die falsche Entscheidung trifft. Ne? Also im Prinzip wirkt es so, als sei eben das geplatzte Geschäft gar nicht so wichtig, sondern wirklich nur die Tatsache, dass alle mitbekommen haben, wie wenig er die Situation regeln konnte. Und das ist dann auch der Grund, warum er selbst eben Stevie die Kehle durchschneidet und eben nicht seinen Helfershelfer Pat, der eben tatsächlich sehr viel kälter und psychopathischer ist. Sagen wir mal, eine richtig gute Figur macht Frankie ja nun auch nicht, wenn er eben da mit dem Messer rumfuchtelt. Also auch das in so ein Moment, der erschreckend ist, aber auf eine andere Art erschreckend wäre, als wenn er eben ein wirklich ein psychopathischer, eiskalter Killer wäre. Mhm. Ja, sondern es ist eben wirklich, auch da verliert er die Kontrolle und schafft es eigentlich nur weiter am Zug zu sein, weil Pat aus irgendwelchen Gründen ihm die Stange hält.
Ja. Ich finde, der Film ist jetzt nicht eben kurz mit 2 Stunden 15 Minuten. Und trotzdem vergeht er wie im Flug, weil er eben so voll ist. Ich glaube tatsächlich, ich rechne das Phil Janoux und seinem Drehbuchautor Dennis McIntyre hoch an, dass sie es irgendwie schaffen, das alles so unter den Hut zu bringen, eine relativ große Anzahl an handlungstragenden Figuren, bestimmt ein knappes Dutzend, möchte ich behaupten, die alle mehr oder weniger, also in der Regel mehr, also relevant sind für die Storyentwicklung. Und trotzdem, auch wenn diese Handlungsstränge zeitweise parallel verlaufen, habe ich nie das Gefühl, irgendwas ist überfrachtet oder zu viel. Das ist eben sehr, sehr ökonomisch, jetzt mal abgesehen von der allerersten Szene, wo ich mir denke, ja gut, hätte man sich sparen können, die erste Begegnung zwischen Totoro und Pan, aber eher so aus so einem Spoiler-Decken heraus, so von wegen, ach, die Überraschung hätte ich mir gerne selber erahnt oder entschlüsselt, aber sei es drum. Der ganze Rest ist wirklich zweckdienlich, dabei höchst unterhaltsam, für mich immer nachvollziehbar und wirkt eben auch darauf hin, dass wir vor allem in der zweiten Filmhälfte unglaublich viele sehr, sehr suspense-gefüllte Momente haben, in der man eben immer denkt, okay, jetzt könnte es eskalieren und dann eben doch nicht und ganz kurz und knapp davor, also immer wieder wirklich größtmögliche Spannung entwickelt wird und ich wirklich zum Nägel kauen, muss ich sagen.
Ja, absolut. Das Ding ist eben auch neben all dem Drama und den nachvollziehbaren Figuren und meinem Interesse daran eben auch richtig, richtig dolle spannend.
Ja, das Treffen mit Borelli, zwischen Frankie und Borelli, ne, mit dem Anruf, der da nicht kommt, hier Jackies Barbesuch, wo dann irgendwie die Mobs da reinkommen und ihn auf einen Kaffee einladen und was macht Jackie wohl? Ja. Und natürlich irgendwie die schlussendliche Szene da mit der finalen Konfrontation, das sind alles so, also dem voraus geht eben ein unglaubliches Maß an Spannung, finde ich tatsächlich.
Wobei ich tatsächlich interessant fand, also das bei Jackies Beerdigung, Terry im Prinzip die Katze aus dem Sack lässt und ihm zu Frankie sagt, willst du wissen, wie schlau du bist? Du bist so schlau, dass er ihm eben seine Marke halt, seine Polizeimarke gibt. Ist ein sehr, sehr cooler Moment, aber auch ehrlicherweise nicht die intelligenteste Herangehensweise.
Den Gedanken trage ich mit mir herum, seit ich den Film vor rund 20 Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Ich dachte, okay, du gibst ihm gerade deine Polizeimarke in die Hand und verlässt den Raum. Also der Typ hat da eine Polizeimarke. Mehrfacher Mörder und Gangsterboss hat dann, okay. Na gut, genau. Guter Moment, emotional komplett richtig, rein erzählerisch schwierig. Ich glaube, der Film mutmaßt einfach, oder die Filmschaffenden, dass wir so emotional gepackt sind, dass wir auf so nüchterne Logikfragen keine Antwort mehr suchen.
Einmal ganz kurz erwähnt, die einzige Szene, die Burgess Meredith halt hat. Ich hatte ja echt angenommen, dass das vielleicht sogar irgendwie seine letzte Filmrolle gewesen wäre, aber nein, überhaupt nicht. Der hat eben tatsächlich noch bis 95 weiter gedreht. Mhm. Aber er, wie soll ich sagen, er adelt halt auch den Film und die Rolle einfach durch seine reine Anwesenheit. Und das ist einfach so großartig, halt Mickey beziehungsweise den Original-Pinguin da halt zu sehen und eben so den alten Iren raushängen zu lassen.
Ja.
Der im Prinzip, sagen wir mal, auch einfach so auf die alte Zeit im Kiez quasi rekurriert und so. Und es ist einfach so schön, ihn da zu sehen. Hab mich sehr gefreut, tatsächlich. Also,
ich glaube, Rocky 5 war im selben Jahr.
Ich glaube auch.
Hat aber, glaube ich, auch einen kurzen Gastauftritt.
Ja, so Flashback halt.
Ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich den gesehen habe. Ja.
Genau, der Mickey ist ja, glaube ich, in Rocky 5 schon seit 2 oder 3 Filmen tot.
Wie das eben so ist. Entschuldigung. Wie das vor allem so ist mit meinem Gedächtnis, weil ich beginne, Sachen zu vergessen tatsächlich. Aber ich weiß, dass er einen offiziellen Credit hat in der IMDb und das sagt mir dann doch, okay, irgendwo in irgendeiner Erinnerung von Mr. Balboa wird er vielleicht auftauchen. So von wegen, ach, wie schön war das damals. Ja.
Genau.
Ich habe ihn auch sehr gerne gesehen. Wie ich eben auch alle sehr gerne sehe. Ich glaube, das einzige Bedauern, was ich wirklich habe bei dem Film, ist, dass eben der Film so pickepacke voll ist mit wirklich mit einem großartigen Ensemble, dass ich mir von einigen eben gewünscht hätte, noch mehr zu sehen.
Ja.
Und eben gerade John Turturro, der, ich habe es hier erzählt, ich habe es woanders schon mehrfach erzählt, wirklich maßgeblich prägend war einfach für meine filmische Sozialisation durch Barton Fink, durch so eine Hauptrolle, weil das war für mich so einfach der Beginn, an dem ich, der Film, der für mich so eine Initialzündung war für meine Liebe zum amerikanischen Independent-Kino. Mhm. Natürlich habe ich, wenn ich hier so seine 5, 6, 7, 8 Minuten netto sehe, der hier auf der Leinwand ist, schon so ein bisschen das Bedauern trage ich mit mir rum, dass er nicht mehr zu tun kriegt oder keine interessantere Rolle. Weil er ist ja eigentlich eine der wenigen Figuren, die wirklich nur Plot vermitteln. Also eher so ein bisschen der Wasserträger für die Handlung. Die anderen dürfen eben große Gefühle spielen und er ist derjenige, der sagt, wir machen jetzt Folgendes. Du hörst aber genau zu.
Ja, stimmt schon. Aber auch das macht er gut. Also ich meine, sie hätten auch einen schlechteren dafür kriegen können.
Ja, also, ja. James Russo spielte DeMarco auch eine winzige Rolle. Also auch tolle Character Actors in winzig kleinen Rollen. Interessant. Eben Robin Wright hat mich am meisten überrascht, weil sie wirkt unglaublich versiert und stabil und also sie wirkt da wirklich, ich wundere mich darüber, wie sehr am Anfang ihrer Karriere sie hier war, um das hier so gut zu spielen. Aber,
gerade die Szene, wenn sie bei ihm halt auftaucht und ihm mal die Leviten liest, ganz toll. Also wirklich.
Ich meine, sie war in The Princess Bride 2, 3 Jahre zuvor, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie, vielleicht tue ich auch Princess Bride jetzt Unrecht, aber ich blicke auf den Film zurück und denke mir, ja, das verlangt ihr aber auch nicht sehr viel mehr ab, als wie eben diese typischen Typecasting-Rollen so gelagert sind. Sie sieht eben gut aus und es gerät das eine oder andere Mal in Gefahr, um dann gerettet zu werden oder sich selber daraus zu retten. Mhm. Und das ist schon hier schon mal noch eine andere Rolle, was in die Komplexität einfach ihrer, in ein anderes Kaliber, was die Komplexität ihrer Figur betrifft.
Was ich ja gerne mal wissen würde, ist, leider habe ich dazu jetzt nichts gelesen, aber wie es überhaupt zu diesem Film kam, beziehungsweise wieso ausgerechnet Phil Joannou, da den Regisseur gibt. Weil ich meine, ganz ehrlich, außer Rattle und Hum.
Der hat viele auch YouTube-Musikvideos gemacht.
Ja, und
so, aber nicht viel bemerkenswert. Also ich habe tatsächlich auch mal durch seine Karriere so durchgelesen und gesehen, er hat den ein oder anderen Star-bepackten Thriller auch inszeniert und dann einen mit Richard Gere. Aber ja, auch niemand, der so wirklich im Gedächtnis blieb.
Ja.
Oder wie soll ich es freundlicher umschreiben, sich etablieren konnte im Hollywood-Geschäft als irgendwie große Nummer. Weil Eiskalte Leidenschaft, genau, Final Analysis mit Richard Gere und Kim Basinger, wo man eigentlich sagen sollte, sichere Nummer, zwei der größten Stars der damaligen Zeit, an den sollte man sich doch immer erinnern. Und ehrlich gesagt, ich habe den nicht gesehen und ich glaube auch vor der Vorbereitung für diesen Podcast nie davon gehört. Ah, das ist vielleicht mein Versagen, aber es kamen eben auch so viele erotische Thriller raus im Fahrwasser von Fatal Attraction und Basic Instinct, dass ich, da geht schon mal das eine oder andere unter.
Ich stell mir trotzdem auch nochmal die Frage, der Film ist jetzt nun sicherlich nicht voll mit Stars zu der Zeit, als der Film rauskam, aber doch mit Leuten, die halt sehr viel bekannter in späteren Jahren wurden.
Ja.
Warum ist der so komplett an mir vorbeigegangen? Warum habe ich von dem nicht mal flüstern hören? Ja. Weil ich meine, sowas wie, keine Ahnung, Mystic River oder sowas ist ja nun komplett durch die Decke gegangen und so weit entfernt finde ich den jetzt nicht. Also
der hat nach nach dem, was ich gelesen habe, tatsächlich im Home-Video-Markt sein Geld wieder eingespielt. Ja. Im Kino aber eben nicht. Der war sowohl in Übersee, aber auch hierzulande nicht besonders erfolgreich. Mhm. Und viele schlaue Stimmen der damaligen Zeit haben das eben vor allem der Tatsache in die Schuhe geschoben, dass der genau am selben Tag, zumindest in den USA, veröffentlicht wurde wie Goodfellas.
Ja,
und das ist okay. Jetzt natürlich auch so ein Crime-Film, von dem man mal gehört haben könnte. Ja. Der deutlich erfolgreicher war.
Ja.
Und der wirkt auch so ein bisschen, wenn ich jetzt böse wäre, wie so wie Once Upon a Time in America Light. Nicht nur durch das Mitwirken von Ennio Morricone.
Ja, stimmt.
Und vielleicht sagt man dann, greift man dann auch immer auch schnell mal zu dem Argument zurück, ja, aber sowas gibt's ja schon anderswo.
An den musste ich auch ein oder zweimal denken. Nicht so sehr durch die Erzählstruktur, aber sicherlich durch diese Verknüpfungen von Gangsterfreundschaften und wer wie an die Macht kommt, und da ist natürlich James Woods Figur und Ed Harris relativ nah aneinander.
Ja. Also da hat man sich, ich kann mir vorstellen, wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt meine Stimme, sondern ich spiele mal den Advokat des Teufels, dass man, man könnte dem Film, wenn man eben wollte, den Vorwurf machen, er sei nicht besonders eigenständig. Das heißt, all die narrativen Haken, die er schlägt, die grundsätzliche Dramaturgie, das Setting, diese archetypischen Figuren auch, die gab es eben so oder so ähnlich auch schon anderswo. Und ich möchte nicht sagen besser, aber eben anders. Ich meine, zwei ähnlich tonal, inhaltlich ähnlich gelagerte Filme habe ich jetzt gerade genannt, die eben sehr, sehr viel mehr im kollektiven Bewusstsein hängen geblieben sind als dieser hier. Wobei man ja auch sagen muss, Once Upon a Time in America war auch bei Erscheinen ein mittelgroßer Flop. Und vor allem in der Schnittfassung verfügbar, die aus heutiger Sicht nahezu unguckbar ist. Ich denke, damals wie heute ist es einfach schwer, mit solchen Stoffen an zahlungswilliges Publikum ranzukommen. Und natürlich, ich meine, letztendlich haben wir dann beide auch gelitten, weil für mich hat es ja auch ewig und 3 Tage gedauert, bis ich den Film für mich entdeckt habe.
Ja, klar.
Das war auch nicht in den 90er, sondern irgendwann in den Nullerjahren.
Ja.
Dass man manchmal auch einfach gar nicht mitbekommt, dass solche Filme existieren. Und dann hat er eben auch noch bis 2012, 2013 ab 18 Freigabe gehabt. Das heißt, der lief wahrscheinlich selten bis nie im Fernsehen.
Korrekt.
So, ja. Also ja. Pech gehabt, würde ich sagen.
Ja, wobei ich meine, sowas wie The Departed, viele, viele Jahrzehnte später, aber trotzdem, das Ding ist doch ziemlich durch die Decke gegangen.
Stimmt, ja. Damals, auch wieder Scorsese, ja.
Ja.
Scorsese-Bonus.
Ja, es mag durchaus was dran damit zu tun haben.
Stichwort Eigenständigkeit. Was hast du gedacht bei dem finalen Blood-Script-bepackten, in Zeitlupe gefilmten Shootout in der Bar? Hast du eher so in Richtung Hongkong-Kino gedacht oder an Sam Peckinpah oder beides?
Also ehrlicherweise gar nicht mal so sehr an Peckinpah, mehr so an The Untouchables.
Tatsächlich, ja. Sehr gut.
Nicht nur zuletzt deswegen, weil hier Grand Central Station ja auch ein- oder zweimal zu sehen ist. Also vor allem, wenn eben Sean Penn da irgendwie auf der Parkbank, vielmehr auf der Bahnhofsbank liegt.
Ja.
Ja, aber ja.
Stimmt, Grand Central Station ist auch ein zentraler Schauplatz von Carlitos Way, und da spielt ja Sean Penn auch mit. Ich glaube, Sean Penn ist schon, Achtung, kleiner Spoiler für Carlitos Way, schon tot zu dem Zeitpunkt, als dann eben hier zu der finalen Action-Szene oder Verfolgungsszene kommt mit Al Pacino. Aber okay, ja, so viele gedankliche Brückenschläge kann man machen, aber sehr, sehr gut, tatsächlich, stimmt. Ich hätte daran denken müssen, dabei bin ich ja so ein De Palma-Stan.
Ja,
sehr, sehr
und
gut.
Untouchables können wir auch mal machen, wohlgemerkt.
Glaube, oh ja, sehr, sehr gerne.
Einer der wenigen von De Palma, die ich ja mal von mir selber heraus mag, also von daher. Die anderen musst du mich ja mal ranführen.
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, aus welcher Richtung die Inspiration kommt, aber tatsächlich De Palma finde ich fast noch am naheliegendsten. Ich glaube, meine zweite Wahl wäre tatsächlich Sam Peckinpah. Einige Menschen, ganz aufgeschlossene, ganz progressive Menschen, haben, glaube ich, damals schon und heute erst recht gesagt, ja klar, hier kommen, The Killer war ein Jahr zuvor rausgekommen und A Better Tomorrow 1 und 2 und John Woo war gerade up and coming, aber ich glaube, dafür muss man schon sehr, sehr in touch mit dem aktuellen Trends gewesen sein, um das nur in einen Film, der 1990 erschienen ist, einzubinden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Phil Jeannou gesagt hat, oh, guck mal hier, was im Hongkong-Kino gerade abgeht. Wir müssen das für uns adaptieren. Es erinnert sicherlich an Momente aus diesen Heroic Bloodshed-Film von John Woo und anderen Regisseuren, Trey Hark, Ringo Lam und so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da all die Inspiration herrührt. Trotzdem sehr cool. Also,
ja. Ja, ja, sieht alles sehr, sehr gut aus.
Da spritzt sich nur etwas Blut, das ist eben, da platzen ganze Blutsäcke. Ich mag das. Das ist aber so ein Element, also ich trauere nicht so sehr diesen Gänsefüßchen praktischen, handgemachten Effekten hinterher, weil ehrlich gesagt, die sahen zum Teil eben auch damals schon scheiße aus. Und ich finde ehrlich gesagt, man verklärt da heute vieles, wenn man auf drittklassige Effekte guckt und sagt, ja, schade, dass irgendwie nicht mehr alles so mit Latex und sonst wie gemacht wird und Fimo. Aber ich muss sagen, diese platzende Blutbeutel, die jetzt komplett aufgegeben wurden zugunsten computergenerierter Scripts, müssen die auch einfach noch besser werden, die computergenerierten Scripts.
Ja, ja. Also vor allem sollte man nicht Stallone ranlassen.
Die Expendables-Filme machen wir übrigens nie, bevor ihr fragt. Also.
Es ist gar nicht so lange her, da habe ich mir den ersten mal wieder angeguckt, weil irgendwie fühlte ich mich, glaube ich, masochistisch.
Ja.
Das hat sich dann aber auch sehr schnell dann wieder erledigt. Ja.
Das ist bei mir ähnlich gelangt wie mit Da Vinci Code. Also ich glaube, ich habe auch so einen Film, den ich, glaube ich, dreimal angefangen habe und immer nach 30 Minuten sage, fuck it, dann einfach ausmachen. Aber irgendeines Tages gucke ich hin zu Ende, ja.
Oh je.
Entschuldigung.
Kein Problem. So, heißen Dank für diesen Film, Wunsch, Tipp, wie auch immer man es nennen möchte, weil der ist, also hier State of Grace ist wirklich... wirklich brillant, hat mich wirklich auf ganz, ganz vielen Ebenen, auf visueller Ebene, auf Plot-Ebene, auf Schauspiel-Kunst-Ebene, hat mich so abgeholt und geradezu wirklich sämtliche weit geöffneten Türen und Fenster eingerannt. Habe ich quasi am Schlafittchen gepackt und geschüttelt, gesagt, warum erst jetzt, Trottel?
Ja. Ich nehme auf jeden Fall.
Und ich habe gesagt, dann wenigstens jetzt. So. Ja.
Ich freue mich darüber und nehme tatsächlich jetzt für mich so den guten Vorsatz mal mit hier raus, das künstlerische Schaffen von Phil Jeannot noch ein bisschen zu ergründen, weil ich denke mir, das hier ist so gut inszeniert und nicht einfach nur so. Gut, es gibt ja auch einfach großartige Drehbücher, die, wenn du dann auch noch das verquickst mit einem talentierten Cast, einfach sich von selber ungefähr filmen. Da musst du dann nur noch die Kamera drauf halten und im Schneideraum einigermaßen kompetent sein und dann ist das schon okay. Aber das hier hat eben auch tatsächlich eine eigene künstlerische Handschrift, also der Shootout, die weirden Kameramoves teilweise, diese Close-Ups von Uhren fand ich auch mal ganz toll, diese Spannungssequenzen und. Also das ist schon, es ist jetzt nicht die Parma, aber es ist so auf halbem Wege dahin. Also schon so, dass ich sage, ich glaube, ich würde wiedererkennen, diese Handschrift auch in anderen Stoffen. Und jetzt habe ich mir auch vorgenommen, ein paar andere Sachen von ihm auch mal zu gucken. Und
sehr schön.
Wer weiß, also er hat ja auch einen Film mit The Rock gemacht, sehe ich vor ein paar Jahren. Vor 20 Jahren.
Ja.
Da war auch The Rock noch jemand anders.
Ja, aber vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz auch Claire Simpson erwähnt, die den Schnitt gemacht hat, damals ja auch für Platoon, glaube ich.
Mhm.
Ja, die macht eben auch einen ganz, ganz tollen Job und natürlich Ennio Morricones Musik.
Ja.
Ich hatte nicht den Eindruck, dass er so wahnsinnig viel außer dem Hauptthema gemacht hat, aber das ist schon sehr, sehr cool. Auch der Rest des Soundtracks ist echt klasse.
Mhm.
Schöne Musikauswahl, die dann so die Szenen untermalt und ja, ich hoffe vor allem, dass die Person, die fürs Casting zuständig war, irgendwie mehr Geld bekommen hat, weil das ist echt brillant.
Ja, ich glaube, Patricia Brandenstein war das. Ich glaube, eine der bekanntesten, prominentesten Casting Directors überhaupt dieser Zeit. Guten Job gemacht tatsächlich, ja. Und ich gebe dir recht, ich möchte es nochmal unterstreichen, der Film dafür, dass er so wirklich so herausragend gut inszeniert ist und so hervorragend besetzt und wirklich High Production Values aller Orten, ist es halt wirklich merkwürdig, dass er ungefähr hierzulande, aber ich glaube auch in Übersee, so das Dasein fristet eines absoluten Nischentitels. Außerhalb wirklich so von meinem engsten cinephilen Freundeskreis im Real Life und im digitalen Raum kennt den Film fast niemand. Das ist merkwürdig. Für einen Film mit Gary Oldman und John Turturro und Sean Penn und Robin Wright und dergleichen.
Ja, absolut, absolut. Weird. Also nochmal, mein allerliebsten Dank, ist toll. Für beide, beide Filme hattest du vorgeschlagen und beide waren echte Banger, ich mochte das. Schön, ich hatte wirklich viel Spaß die Woche. Ja.
Wir wissen doch gar nicht, was wir nächste Woche machen. Wir überlegen mal.
Genau. Mal gucken, also es ist natürlich schwierig, nach solchen Brettern halt irgendwie was das nächste zu finden.
Mhm.
Aber ich bin mir relativ sicher, wir haben tatsächlich einen guten Run momentan und werden irgendwas finden, was uns Spaß macht und hoffentlich euch da draußen auch.
Ich glaube fest daran, ja. Danke dir, danke allen.
Danke auch, in diesem Sinne, ciao, ciao.
Ich will sie übernehmen.
Adios.
Zinksärge für die Goldjungs. Ein Film wie ein Faustschlag. Das Meisterwerk von Jürgen Roland.
An zwei Stellen solltest du dich nicht mehr zeigen. Im Boxring und auf der Kegelbahn. Da machst du eine miese Figur, Profi.
Wer Action liebt und erbarmungslose Realistik, muss von diesem Großfilm begeistert sein. Zinksärge für die Goldjungs.